Erinnert ihr euch noch an den Wolfgang Hieser, glaube ich, in der Geschichte am Anfang? Habt ihr das noch im Ohr? Wenn mein Körper nicht so kaputt wäre, so ähnlich hieß es, glaube ich, dann hätte ich Jesus wohl nicht gefunden. Manchmal müssen Menschen durch solche Situationen, durch solche Erfahrungen gehen, um Jesus näher zu kommen. Und heute Morgen geht es um eine Begegnung Gottes mit einer Frau, die das auch ein Stück weit so erlebt hat, dass sie Tiefen erleben musste, um Gott zu sehen. Und dann ist sie zu einer wunderbaren Erkenntnis gekommen, dass Gott ein Gott ist, der da ist, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht und der sie hört. Es geht um die Hagar. Das war die Dienerin oder Magd von Abrahams Frau, der Sarah. Und die haben so manches miteinander erlebt. Ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, es sind so zwei Abschnitte, auf die ich mich beziehen möchte. Aber die Sarah, Gott, also Abraham hatte die Verheißung bekommen, dass sie auch im hohen Alter noch ein Kind bekommen sollten, dass sie noch Nachwuchs bekommen sollten, aber das ließ auf sich warten und die Sarah war ungeduldig. Und sagte dann ihrem Mann, dem Abraham, naja, ob er dieses Kind nicht mit ihrer Magd, der Hagar, haben sollte. Und so war das dann auch, aber wie solche Geschichten ja dann meistens enden, gut gedacht, aber schlecht gemacht im Endeffekt, oberflächlich ausgedacht, singen wir in einem Lied, so kommt mir das in dieser Geschichte auch vor. Es kam, wie es kommen musste, dass das ja eigentlich nur zu Spannungen und zu Zwistigkeiten und Streitigkeiten unter den Frauen und in dieser Familie führen konnte, was dann im Endeffekt so weit kam, dass die Hagar geflohen ist, einfach weil sie so unter Druck stand von ihrer Herrin, von der Sarah, die gestichelt hat, sie vielleicht ausgenutzt hat. Das wissen wir nicht so genau, was dann im Endeffekt passiert ist. Sie ist geflohen, sie ist in der Wüste gelandet und dort hat sie eine Begegnung mit Gott oder mit einem Engel Gottes. Da ist die Rede davon. Dieser Engel sagt zu ihr, kehre wieder um, geh wieder zurück, demütige dich unter ihre Hand. Was an dieser Hagar interessant ist, der Engel stellt ihr die Fragen, naja, woher kommst du denn? Diese Frage konnte sie eindeutig beantworten. Ja, von meiner Herrin, von der Sarah, aus dieser Familie, Abraham und Sarah, da komme ich her. Ja, an wohin willst du? Und da konnte sie nur sagen, ich bin auf der Flucht. Eine Antwort auf die Frage, wohin sie wollte, hatte sie eigentlich nicht so wirklich. Das war unklar. Sie war allein, sie saß da in der Wüste, durstig. Sie war schwanger zu diesem Zeitpunkt. Sie war verarmt oder ja, mittellos, keine Möglichkeiten. Ich glaube, man kann sich das nicht dramatisch genug vorstellen, eine solche Situation. In dieser Situation sagt dieser Engel Gottes ihr, geh zurück, demütige dich unter die Hand Sarahs. Das war ihr Auftrag, den sie in dem Moment bekommen hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für sie schwierig genug war, in dieser Situation das so zu hören von Gott. Aber sie bekommt auch noch was anderes mit auf den Weg. Etwas ganz Ähnliches, was auch Abraham schon gehört hatte. Dem wurde von Gott verheißen, dass sein Sohn oder dass aus ihm eine große Nachkommenschaft werden sollte, ein großes Volk. Und eine ganz ähnliche Verheißung hört hier die Hagar auch noch. Auch ihr Sohn soll zu einem großen Volk werden. Er soll wohl ein etwas wilderer, ein etwas ungestümerer Mensch sein, der nicht so leicht zu bändigen und zu zähmen ist. Aber auch auf ihm ruht um Abrahams Willen diese große Verheißung. Sie geht zurück, sie ordnet sich unter und sie hat, und das ist eigentlich das Wichtige und das Interessante an dieser Geschichte, sie hat diese Erfahrung, diese Erkenntnis gemacht, dass sie dem lebendigen Gott in dieser Situation der Angst, der Flucht, des nicht mehr Wissens, wo es hingeht, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und ein einziges Mal kommt es in der Bibel vor, dieser Name Gottes eben hier an dieser Stelle, und sie nannte Gott El Roi. der Gott, der mich sieht. Sie hat es nicht darauf angelegt, sie hat diese Begegnung mit Gott ja nicht gesucht in diesem Moment, aber sie hat diese Erfahrung, Gott ist da, Gott sieht mich. Er hat sie in dem Moment gesehen, wo sie durstig da in der Wüste saß. Gott war da und ist ihr in diesem ganz entscheidenden Moment begegnet. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für diese Ägypterin, für diese Frau, die in der Familie letztlich im Endeffekt unterdrückt wurde, die da leiden musste, sich unterordnen musste, dass das für sie eine ganz große Erfahrung mit Gott war, der einfach sagte, geh zurück, geh in diese Familie, dass da für sie auch eine Verheißung war, dass da für sie auch ein Platz war im Plan Gottes. Gott hätte ja sagen können, nö, das ist außen vor, um dich geht's hier gar nicht. Auch für sie war Raum in diesen großen Gedanken Gottes. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz überwältigender Gedanke gewesen ist. Ein Gedanke, den sie vorher so nicht gedacht hatte, der ihr nicht bewusst gewesen ist. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Mich, obwohl ich gar nicht in diesen großen Plan Gottes hineingehöre, aber trotzdem sieht er mich, diese kleine Magd. Und sie hat eine erste ganz erstaunliche Erfahrung und Begegnung mit Gott. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Hören wir das einfach mal so für uns. Gott sieht mich in deiner Lebenssituation, wo vielleicht alles ganz normal läuft, alles drunter und drüber geht, wo Zeiten der Umbrüche sein können, wo Zeiten des Nachdenkens, der Trauer, des Schmerzes sein können. Gott sieht mich, Gott sieht dich. Das ist die große Verheißung, dieser große Trost, den uns dieser Text mitgibt. Die Hagar hat das so erlebt und für uns alle gilt das. Gott sieht uns. Gott ist derjenige, der alle Haare auf unserem Haupt gezählt hat, wird mal im Neuen Testament gesagt. So gut kennt er uns. Er kennt alle Umstände unseres Lebens, wahrscheinlich besser als wir, gestern, heute, morgen. Ich glaube, wir neigen dazu, wenn es um das Gestern geht, dass wir das verklären, dass das unscharf wird, was da wirklich gewesen ist, dass wir es vielleicht manchmal beschönigen oder dass manche Sachen nicht mehr so klar erscheinen, dass heute eine klare Sicht für das Heute, für die Wege, die wir vielleicht gehen können, Visionen, Perspektiven, sagen da manche, ja, auch das ist oft unscharf und nicht so eindeutig und von der Zukunft wollen wir erst gar nicht reden, von dem Morgen, da sind wir blind und haben im Endeffekt keine Ahnung. Gott ist ein Gott, der jeden von uns sieht und der uns in unseren Zusammenhängen einfach sieht und kennt und weiß um den Anfang und er weiß um das Ende. Er weiß alles über mich, über dich. El Roy, der Gott, der mich sieht. Ich glaube, das ist ein Grund, Gott zu preisen. Ihm Danke zu sagen, dass das so ist und nicht nur, dass er mich sieht, sondern dass er auch wirklich hinguckt. Dass er Interesse hat, das zu sehen, was es da zu sehen gibt. Man kann ja auch beschämt oder bestürzt weggucken, wenn man etwas gesehen hat. Aber Gott ist ein Gott, der hinguckt, der Interesse hat und der ja von ganzem Herzen uns Menschen mit Liebe begegnet. Die Hagar hat das nicht erwartet, aber für sie war ein Platz im großen Plan Gottes. Nicht von vornherein so vorgesehen und geplant, aber da war Raum. Auch für sie. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Gott preisen darüber und Gott um Hilfe bitten, dass wir auch unsere Augen fixieren, dass ich wieder Gott in den Blick nehmen kann. Er ist ein Gott, der mich sieht, der dich sieht, aber wir sollen auch Menschen sein, die Gott sehen, die in gleicher Weise das erwidern und ihren Blick auf Gott richten und auch im Angesicht Gottes ja nach seiner Gegenwart, nach seinen Wegen fragen. Unsere Augen fixieren, diese Verheißungen, die er gibt, diese Wege, die er vorgibt, in den Blick nehmen und umsetzen. Für Hagar war das sicherlich erstmal schwierig, geht zurück. Das war das Letzte, was sie wollte wahrscheinlich zunächst. Aber das war der Weg, den Gott für sie so vorgesehen hat, das entsprach der Fürsorge Gottes, dass sie zurückgegangen ist. Und dann ein paar Jahre später gibt es eine zweite Erfahrung, die diese Hagar, dann war der Ismael, das war ihr Sohn, schon geboren, hatte. Diesmal ist sie nicht geflohen, diesmal ist sie aus dem Hause vertrieben, weggeschickt worden von der Sarah. Und Abraham hat eingestimmt, selbst Gott hat eingestimmt, so wird das in dieser Geschichte beschrieben. Sarah ist wieder unterwegs, nicht unbedingt auf der Flucht, aber trotzdem wieder allein, wieder in der Wüste. Und es ist so, es geht so schlecht, dass sie um das Leben ihres Sohnes, um ihr eigenes Leben bangt, dass sie nicht zugucken will, wie der Sohn stirbt, und sie legt ihn unter einen Strauch. Und da ist wieder die Begegnung mit einem Engel Gottes. Gott begegnet der Hagar auch hier wieder. Sie ist wieder am Ende. Sie weiß wieder nicht, wie es weitergehen soll, wie ihre Wege sein sollen. Und auch hier kommt eine interessante Formulierung. Diesmal ist es nicht der Gott, der sieht, sondern hier wird beschrieben, es ist der Gott, der das Geschrei des Jungen gehört hat. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Gott ist ein Gott, der hört auf Menschen, auf unser Rufen, auf unser Schreien, auf die Not. Man soll das vielleicht nicht so verallgemeinern und platt sehen. Es war ja eine sehr konkrete Situation. Aber Gott sieht und hört auf die Menschen, die in seinem Plan eine Rolle spielen, auf die, die ihm nachfolgen allemal, die an ihn glauben und die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Gott ist ein Gott, der sieht, Gott ist ein Gott, der hört. Da ist nichts verborgen. Auch in dieser Situation hat die Hagar das nicht erwartet, die Hilfe Gottes zu erfahren. Aber es geschieht hier jetzt anders. Sie ist vielleicht noch einen Moment verzweifelter als das erste Mal, weil sie ja doch noch das Kind bei sich hat, um dessen Leben sie fürchtet. Und diesmal schickt Gott sie nicht zurück, sondern sie bekommt eine Verheißung, sie bekommt Versorgung von Seiten Gottes zugesprochen und einfach diese Verheißung, diese Zusage, diese Hilfe für das gemeinsame Leben, jetzt getrennt von Abraham und dieser Familie. Gott ist ein Gott, der Hagar gesehen hat und der sie gehört hat. Und ich glaube, das ist eine Verheißung, die wir in unser Leben ganz, ganz fest integrieren müssen. Uns geht es sicherlich als Menschen so, als Eltern so. Wir tragen Verantwortung für Kinder, vielleicht auch für andere Menschen tragen wir Verantwortung. Aber wir sind Menschen. Wir schlafen. Wir sind nicht immer da, wenn ein anderer uns braucht. Von Gott heißt es mal in einem Psalm, der Hüter Israels, der schläft nicht und der schlummert nicht. Der ist einfach immer da, er ist immer gegenwärtig, immer präsent, immer ansprechbar, hundertprozentig. Wir haben so unsere Bereiche, wir können helfen, wir können Schutz vielleicht bieten, wir können in gewisser Weise unterstützen, aber es gibt Grenzen unserer Kraft und Grenzen von Zeit und Grenzen von Möglichkeiten in der Form, wie wir für andere oder für Kinder da sein können. Gott ist der Hüter, der nicht schläft und der nicht schlummert. Da gibt es viele schöne Aussagen in der Bibel dazu. Denn des Herrn Augen schauen über alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Die Augen des Herrn schauen durch alle Lande, also sie gucken da durch und durch und suchen. Die Augen des Herrn sind an allen Orten, überall hat er seine Augen geöffnet, um nach seinen Kindern zu gucken und zu sehen. Der nicht schläft, der hat die große Sehnsucht, für uns da zu sein, uns zu helfen, ein offenes Ohr zu haben. Gott ist ein Gott, der sieht, und Gott ist ein Gott, der hört. Und an der Stelle möchte ich das eigentlich gerne umdrehen, diesen Gedanken. Gott sieht hin und Gott hört hin. Aber das hat ja auch zur Folge, dass es gut wäre, wenn wir auf dieses Sehen und auf dieses Hören eingehen, wenn wir was zu sagen haben, auf das Gott hören könnte, wenn in unserem Leben etwas geschieht, wenn da etwas getan wird, was Gott gerne ansehen möchte. Und bei diesem Gedanken, dass Gott bei uns ist, dass er uns alle Zeiten, jeden Augenblick unseres Lebens sieht und trägt, da fällt mir immer unmittelbar der Psalm 139 ein, wo das einfach so wunderbar beschrieben ist, wie Gottes Nähe uns Menschen trägt vom ersten Augenblick, ja vom Mutterleib an, als man noch im Bauch der Mutter war, bis ja das ganze Leben über. Gott ist nah, er umgibt uns. Seine Hilfe ist einfach jeden Augenblick da. Und dieser Psalm, der schließt mit einem wunderbaren Gebet. Das ist eigentlich so der Höhepunkt dieser vier Strophen, sind es, glaube ich, wo dann gebetet wird, gesungen wird, am Ende: erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Dieses Wissen darum, dass Gott sieht, jeden Augenblick unseres Lebens, dieses Wissen, dass Gott hört, dass er jeden Augenblick offen ist, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Gebete sich anzuhören, dieses Wissen treibt den Psalmisten zu diesem Gebet: erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Und wenn ich dieses Gebet so höre, es wird ja Gott angesprochen, logischerweise. Aber eigentlich ist es doch klar, Gott tut das. Gott erforscht, Gott kennt mich durch und durch. Eigentlich sagt der Psalmist doch hier damit: naja, erforsche mich, erkenne mich, damit ich in deiner Gegenwart mich selbst erkenne und entdecke. Darum geht es doch im Endeffekt, dass ich in dieser Gemeinschaft mit Gott, in dem ich Gott anschaue, in dem ich mit Gott rede und auf Gott höre, beides, dass mir einfach deutlich wird, wer ich als Mensch in der Gegenwart Gottes bin. Erforsche mich, Gott, damit ich einen realistischen Blick kriege auf mich selbst, damit ich erkennen kann, ob der Weg, auf dem ich bin, ein guter ist oder ein böser Weg ist. Das ist diese Perspektive. Bei der Hagar in diesen beiden Situationen war das im Endeffekt so. Der erste Weg, den sie da gegangen war, da war sie auf der Flucht, ohne eine konkrete Beauftragung. Sie war auf der Flucht und Gott hat sie zurückgeschickt. Das war der Weg, der noch nicht dran war. Der Weg hinterher, der war konkret, der war so gedacht, der war nicht einfacher, der war vielleicht sogar schwerer als das erste Mal. Und trotzdem war es der Weg, den Gott für sie vorbereitet hatte in diesem Moment. Erforsche mich und erkenne, auf welchem Weg ich bin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Gebet für unser Leben, was wir immer wieder mal beten sollten und durchdenken sollten. Und so offen vor Gott hinstellen und ihn bitten: erkenne mich, durchforsche mich, so dass ich mich selber erkennen kann in deiner Gegenwart. Wie bin ich wirklich? Wie denke ich wirklich? Wie sind meine Motive wirklich vor dir? Das, was ich tue, was in meinem Leben geschieht, aus welchen Motiven geschieht es? Ist die Liebe zu Gott die Triebkraft oder andere Dinge, die uns antreiben können? Siehe, ob ich auf gutem oder auf bösem Wege bin. Ich glaube, ein ganz, ganz entscheidendes Gebet, was unser Leben bereichern kann, wenn wir es immer wieder mal ja, ganz kindlich, aber ernsthaft beten, um uns von Gott in Frage stellen zu lassen. Wir dürfen mit einem Gott leben, der uns sieht, mit einem Gott leben, der uns hört, jeden Augenblick unseres Lebens. Das ist eine ganz gewaltige, eine ganz große Verheißung. Das ist ein riesiges Geschenk. Lasst uns das nutzen, lasst uns da immer wieder drauf eingehen und Gott in dieser Offenheit auch begegnen. Gott, erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Weg. Amen.